Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Jasper Bachenberg. An einem Tag, an dem sich immer deutlicher zeigt, dass die russischen Invasoren in der Ukraine aus dem Norden des Landes abgezogen sind, um die Truppen im Osten und im Süden zu verstärken. Vor 6 Wochen hat Russland die Ukraine überfallen. Immer mehr deutet jetzt auf eine bevorstehende neue Offensive. Wir berichten außerdem über die Beratungen der NATO heute in Brüssel, über weitere Sanktionen der USA und eine Debatte im Bundestag in Berlin. Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Schlagzahl beim Ausbau der Erneuerbaren deutlich erhöhen. Auch dazu Einzelheiten in dieser Sendung und ein Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie, mit Hermann Albers. Später geht es auch um Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der erst die Quarantäneregeln aufgehoben hat und jetzt zurückrudert.
Das war ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin. Das war eine Fehleinschätzung. Die Reaktionen auf diesen Vorschlag haben gezeigt, dass damit das falsche Signal einhergehen würde.
So Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, später mehr in dieser Sendung. Zur Entwicklung in der Ukraine. Mehr als 10 durch russischen Artilleriebeschuss zerstörte Hochhäuser meldet die ukrainischen Behörden heute für eine Stadt in der Region Luhansk im Osten des Landes. Außerdem 5 brennende Privathäuser, eine Schule und ein Einkaufszentrum. Der Gouverneur der Region fordert deshalb jetzt die verbliebenen Bewohner auf, ihre Sachen zu packen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Vize-Regierungschefin in Kiew appelliert außerdem auch an die Menschen in Donetsk, die Region zu verlassen, solange das noch möglich ist. Aus Sorge vor neuen russischen Angriffen. Marius Reichert mit einem Überblick.
Während sich die russischen Truppen rund um Kiew zurückgezogen haben, scheinen sie andernorts eine neue Offensive zu planen. Meldungen werden bekannt, wonach vermehrt Angriffe von belarussischem Boden aus gesteuert werden. Russland könnte sich auf eigenem Gebiet in Belgorod neu formieren, um noch härter anzugreifen. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, unweit der schwer umkämpften Stadt Charkiw im Norden des Landes. Dort rief der Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhii Senyaubov seine Mitbürger zum Durchhalten auf. Der Feind will uns demoralisieren und beschießt wahllos unsere Siedlungen und Wohngebiete. Am schlimmsten ist es in Isjum, aber dort halten unsere Streitkräfte ihre Stellungen, verteidigen sich und bekämpfen den Feind. Ein feindlicher Hubschrauber, Panzer, sie haben alle versucht voranzukommen, aber es gelang ihnen nicht. Der Feind musste erneut schwere Verluste hinnehmen. Beobachter gehen davon aus, dass die Angriffe auf Städte im Süden und Osten der Ukraine noch stärker werden könnten. Indiz dafür brennende Hochhäuser nahe Luhansk, mehrere Angriffe auf Charkiw. Belagert bleibt weiterhin die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine. Dort kaum noch Lebensmittel, keine Medikamente, kein Strom, keine Heizung. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland in einer Rede vor dem irischen Parlament vor, die Lebensgrundlage von Menschen zu zerstören. Russland setzt seit den ersten Kriegstagen den Hunger gegen unser Volk ein. Am schlimmsten ist es in Mariupol. Diese Stadt wurde von mehr als einem Monat vollständig von russischen Truppen blockiert. Sie blockierten den Zugang vom Land und vom Meer. Sie blockieren humanitäre Güter, lassen nichts durch. Lebensmittel, Wasser, Medikamente. Als es noch Schnee gab, konnten die Leute zumindest den Schnee schmelzen, um Wasser zu bekommen. Aber jetzt gibt es auch den nicht mehr. Wie sollen unter den aktuellen Entwicklungen Verhandlungen stattfinden können? Russland betont zwar, es werde weiter diplomatisch gearbeitet, wenn auch langsamer als bisher. Man könne schließlich viel weiter sein, würde die Ukraine nicht immer dagegen schießen, meint Dmitri Peskow, Sprecher des Präsidenten. Sicherlich haben Sie Außenminister Lavrov aufmerksam zugehört. Der sagte, dass jedes Mal, wenn der Eindruck entsteht, es könnte einen kleinen Fortschritt geben, dann passieren Dinge, die den Prozess blockieren, so wie bei diesen Inszenierungen in Butscha, die natürlich den Verhandlungsprozess stören. Der Krieg geht weiter und auch der Kampf um die Deutungshoheit. Doch die Vermutung liegt nahe, während die Welt auf die einen Kriegsverbrechen in Butscha schaut, könnte es anderswo im Land bereits neue geben, von denen noch niemand weiß. Marius Reichert für das Studio Moskau. Für das Studio Moskau, Marius Reichert.
Die Zeit der großen Spannungen mit Russland ist vorbei. Das war der Tenor im Jahr 2010, als die NATO ihr strategisches Konzept das letzte Mal aktualisiert hat. Jetzt berät die Allianz eine weitere Neufassung. Und natürlich standen die Beratungen der Außenministerinnen und Außenminister auch bei diesem Tagesordnungspunkt ganz unter dem Eindruck von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Klaus Remme berichtet.
Als NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den amerikanischen Außenminister Tony Blinken am frühen Abend in Brüssel begrüßte, betonte er die enge transatlantische Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Blinken revanchierte sich umgehend. Gut wieder hier zu sein, wollte ich sagen, aber ich habe das Gefühl, gar nicht weg gewesen zu sein, so Blinken, und erkundigte sich scherzhaft nach einem Apartment im NATO-Hauptquartier. Einer der wenigen leichteren Momente bei diesem Treffen der Außenminister. Natürlich geht es um eine noch stärkere Unterstützung für die Ukraine in dieser, so Stoltenberg, kritischen Phase des Kriegs. Russland sei dabei, sich neu aufzustellen für mögliche Angriffe im Süden und im Osten der Ukraine. An ein schnelles Ende des Kriegs glaubt er nicht.
We have to be realistic and realize that this may last for a long time, for many months, for even years.
Das kann noch Monate so gehen, vielleicht Jahre, warnte Stoltenberg. Auf die Frage, ob nun auch schwere Waffen für offensive Operationen an die Ukraine geliefert werden, hielt er sich bedeckt. Außenminister baltischer Staaten fordern dies ausdrücklich. Andere Staaten wollen aus Sicherheitsgründen keine Einzelheiten nennen oder warnen davor, in den Augen Putins Kriegspartei zu werden. Es ist ein reguläres Treffen der Außenminister, lange vor Kriegsausbruch geplant. Auf der Agenda stehen deshalb auch Beratungen über das sogenannte strategische Konzept. Ein Grundsatzpapier, das bis Ende Juni beim NATO-Gipfel in Madrid vorliegen soll und das völlig veränderte sicherheitspolitische Umfeld reflektieren wird. Morgen Vormittag treffen sich die NATO-Außenminister mit Amtskollegen von Partnerländern aus Schweden und Finnland etwa. In beiden Ländern wird über einen NATO-Beitritt nachgedacht. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto sagte heute in Brüssel:
Common opinion has changed very rapidly since the Russian attack against Ukraine. In 3-4 weeks, the clear majority, first time ever, from the Finnish population is supporting for the NATO membership.
Seit 3-4 Wochen hat sich die Stimmung gedreht. Es gibt in Umfragen erstmals eine Mehrheit für den NATO-Beitritt, so Haavisto. Jens Stoltenberg verwies auf die bereits jetzt enge Partnerschaft. Man sei gut vorbereitet.
If they decide to apply, I expect that all allies will welcome them. We know that they can easily join this alliance if they decide to apply.
Wenn sie sich bewerben, heißen wir sie willkommen. Sie könnten ohne Schwierigkeiten NATO-Mitglied werden, so Stoltenberg. In Moskau wird das sicher anders gesehen.
Der Bericht von Klaus Rämme. Schon Anfang der Woche hatten die USA weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Auch unter dem Eindruck der Gräueltaten an Zivilisten in Bucha und in anderen Orten bringt Präsident Joe Biden sie jetzt auf den Weg. Getroffen werden sollen dieses Mal auch enge Verwandte von Putin und von Außenminister Lavrov. Dazu aus Washington Doris Simon.
Nach persönlichen Sanktionen gegen Präsident Putin und mehrere Oligarchen erhöht die US-Regierung nun den Druck auf Familienangehörige der Elite und auf weitere Politiker. Das Weiße Haus kündigte Maßnahmen gegen die erwachsenen Putin-Töchter Maria Putina und Katerina Tichonova und gegen Frau und Tochter des russischen Außenministers Lavrov an, sowie gegen die Mitglieder des russischen Sicherheitsrates, zu denen unter anderem der frühere russische Präsident und Ministerpräsident Medvedev und Ministerpräsident Michail Mishustin gehören. Sie alle hätten sich auf Kosten des russischen Volkes bereichert, so das Weiße Haus. Einige von ihnen unterstützten Putins Krieg gegen die Ukraine. Die Sanktionen schneiden die Betroffenen vom US-Finanzsystem ab und frieren ihr Vermögen in den Vereinigten Staaten ein. Weiter betroffen von den neuen Sanktionen zwei wichtige Banken. Die Sberbank ist Russlands größtes Finanzinstitut und hält nach Angaben der US-Regierung fast ein Drittel der Vermögenswerte des gesamten russischen Bankensektors. Sie soll systemrelevant sein. Das russische Finanzministerium ist mit 50% Hauptaktionär der Sberbank. Die Alfa-Bank ist Russlands größtes privates Finanzinstitut und die viertgrößte russische Bank insgesamt. Durch die neuen Maßnahmen werden sämtliche Vermögenswerte der Sberbank und der Alfa-Bank in den USA eingefroren. US-Bürgern werden Geschäfte mit Sberbank und Alfa-Bank untersagt, ebenso wie jegliche neue Investition in Russland. Das US-Finanzministerium untersagte Russland zudem, Schulden mit Geldern zu begleichen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen. US-Präsident Biden begründete die neuen Sanktionen mit schweren Kriegsverbrechen in der Ukraine.
There's nothing less happening.
Verantwortungsbewusste Nationen müssten zusammenkommen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die USA, so Biden, würden gemeinsam mit ihren Partnern die wirtschaftlichen Kosten für Putin schmerzhaft weiter in die Höhe treiben und die wirtschaftliche Isolation Russlands weiter verschärfen. US-Justizminister Merrick Garland kündigte zeitgleich eine Klage gegen den russischen Oligarchen Konstantin Malofejew an. Dabei geht es um Verstöße Malofejews gegen US-Sanktionen wegen der Unterstützung für Russlands Annexion der Krim. Vor 2 Tagen hatten US-Behörden die Yacht eines anderen Oligarchen und Putin-Vertrauten Viktor Wechselberg beschlagnahmt. Justizminister Garland warnte, die USA würden alle Möglichkeiten nutzen, um jeden zur Rechenschaft zu ziehen, der Sanktionen zu umgehen versuche.
It does not matter how far you sail your yacht.
Es spielt keine Rolle, wie weit sie mit ihrer Yacht segeln. Es spielt keine Rolle, wie gut sie ihr Vermögen verbergen. Es spielt keine Rolle, wie raffiniert sie ihre Schadsoftware schreiben. Das US-Justizministerium wird jedes verfügbare Mittel einsetzen, um sie zu finden. Garland erklärte, das FBI sei einem Cyberangriff von russischen Militärhackern zuvorgekommen. Ein Schädlingsprogramm sei von Spezialisten aus Tausenden von Netzwerkgeräten entfernt worden, bevor es zu einem Angriff kommen konnte.
Aus Washington berichtete Doris Simon. Der Krieg in der Ukraine stand heute auch im Mittelpunkt der Regierungsbefragung im Bundestag. Eine Gelegenheit für Abgeordnete, Fragen an Ministerinnen und Minister zu stellen, aber auch eine Gelegenheit für die Regierung, ihre Politik öffentlich zu begründen, zu erklären. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, steht nicht gerade im Ruf, das oft und allzu ausführlich zu tun. Auch seinen Auftritt hat für uns Magdalena Neubich beobachtet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die entsetzlichen Bilder aus Butscha haben uns alle tief erschüttert. Russische Soldaten haben dort vor ihrem Rückzug ein Massaker an ukrainischen Zivilisten verübt, darunter Kinder, Frauen und alte Menschen.
Mit diesen Worten eröffnete Bundeskanzler Scholz die heutige Regierungsbefragung und betonte, dass die Ermordung von Zivilistinnen und Zivilisten ein Kriegsverbrechen ist.
Unterdessen geht das Töten des russischen Militärs weiter, unvermindert. Und deshalb fordere ich an dieser Stelle noch einmal den russischen Präsidenten auf: Beenden Sie diesen zerstörerischen und selbstzerstörerischen Krieg sofort.
Die Gräueltaten von Butscha waren heute dann auch das Thema der Aktuellen Stunde im Bundestag. Der FDP-Politiker Bijan Dzirsaray beschrieb warum.
Bis vor einer Woche hatte ich den Namen Butscha noch nie gehört. Ich bin mir aber sicher, dass künftige Generationen, ob in der Ukraine, in Deutschland oder in ganz Europa, wissen werden, was in Butscha passiert ist und wofür dieser Ort steht. Butscha steht für unfassbar viel Leid, Gewalt und grauenhafte Verbrechen.
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann, kritisierte die russischen Desinformationen, die seit Bekanntwerden der Verbrechen verbreitet werden.
Und auch wenn der Kreml versucht, durch Desinformation, Lügen und Propaganda unbelegte Zweifel zu sehen. Eins ist doch klar, hinter diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit steht Putin und steht seine Armee.
Die Kriegsverbrechen, die sich in Butscha ereignet haben, dürften nicht unbeantwortet bleiben. Und deshalb müssten unter anderem weitere Sanktionen in Kraft treten, so Hasselmann weiter. Johann Wadephul von der Unionsfraktion schloss sich seiner Vorrednerin an.
Wir wollen nicht an dem Krieg formell teilnehmen, aber in dieser Situation muss Deutschland, muss die freie Welt wirklich aber auch alles tun, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt.
Der CDU-Politiker forderte allerdings von Bundeskanzler Scholz, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht werden müsse und die Ukraine unter anderem auf schwere Waffen aus der Bundesrepublik angewiesen sei. Auf diese Forderung ging Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht dann in ihrem Redebeitrag ein. Sie betonte erneut, dass Deutschland Waffen liefere, aber sie aus gutem Grund nicht zu den Details sagen könne.
Es geht aus militärischer Sicht nämlich darum, dass Russland im Unklaren über die Typen und Mengen der gelieferten Waffen ist und sich nicht darauf einstellen kann.
Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, sprach nicht von Waffen, aber forderte, dass Deutschland die bestehenden Sanktionen besser umsetze. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern habe Deutschland bislang nämlich nur einen kleinen Anteil der Vermögen russischer Oligarchen eingefroren. Darüber hinaus wies Bartsch nochmals darauf hin, dass Putin der Schuldige im Krieg in der Ukraine sei.
Die Verantwortung für den Krieg und die Verbrechen trägt Russland, niemand in Deutschland. Und deswegen will ich das klar sagen, dass Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier von einigen zu Helfershelfern des russischen Präsidenten erklärt werden, das ist zutiefst unanständig.
Der menschenrechtspolitische Sprecher der AfD, Jürgen Braun, wiederum forderte eine Untersuchung der Kriegsverbrechen.
Natürlich kann in jedem Krieg nicht nur der Aggressor Kriegsverbrechen begehen, sondern ebenso der Verteidiger. Wir als AfD fordern eine zweistufige Untersuchung zunächst möglichst schnell durch die 3 Experten, die der UNO-Menschenrechtsrat erst letzte Woche für die Ukraine benannt hat.
Er ergänzte jedoch, dass es bereits Satellitenaufnahmen und Zeugenaussagen gebe, die dafür sprechen, dass die russische Seite für die Verbrechen verantwortlich sei.
Aus Berlin berichtete Magdalena Neubig, 23 Uhr und 25 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Deutlich mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das war ein Eckpfeiler im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Das war bei Amtsbeginn die wichtigste Herausforderung für den Wirtschaftsminister, für Robert Habeck. Und das bleibt sie wohl auch. Nur, dass jetzt noch eine weitere Begründung für politischen Ehrgeiz hinzugekommen ist. Putins Krieg und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Auch und gerade aus Russland. Wie geplant macht sich Habeck jetzt mit einem ersten Bündel von Gesetzesvorschlägen auf den Weg. Osterpaket genannt. Es soll dafür sorgen, dass von 2025 an Strom fast ausschließlich durch erneuerbare Energien erzeugt wird. 2035. Und zwar vor allem durch Wind und Sonne. Nadine Lindner berichtet.
600 Seiten Papier. Es ist ein umfangreiches Gesetzgebungspaket in schwieriger Zeit.
Der Krieg, das Sterben, das Morden, die Brutalität in der Ukraine hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie Energiepolitik auch Geopolitik ist.
So der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck am Nachmittag in Berlin.
So, dass dieses Paket, dieses sogenannte Osterpaket, auch als Antwort darauf zu lesen ist, was die sicherheitspolitischen Interessen der deutschen Politik sind, nämlich sich unabhängig machen erst von russischen fossilen Energieimporten und dann von fossilen Energieimporten insgesamt.
Um diese Unabhängigkeit zu erreichen, geht es im Kernstück des sogenannten Osterpakets. Es ist der Ausbau von erneuerbaren Energien. Das Wirtschaftsministerium will bis zum Jahr 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Quellen speisen und geht gleichzeitig wegen der Elektromobilität und dem vermehrten Einsatz von strombetriebenen Wärmepumpen zum Heizen von einem steigenden Strombedarf aus, konkret 600 Terawattstunden im Jahr 2030. Dafür wird alles gebraucht, was grünen Strom liefern kann. Die EEG-Umlage wird deshalb abgeschafft, Ausbauziele für erneuerbare Energien werden deutlich angehoben, unter anderem bei der Windkraft an Land.
Um diese zu erreichen, heben wir mit dem EEG die Ausschreibungsmengen an, über eine Treppe, über einen Stufenaufbau, dass die Industrie sich anpassen kann, auf 10 Gigawatt jährlich und bei Photovoltaik auf 20 Gigawatt jährlich. Für Offshore sind die Zahlen so, dass wir 2030 30 Gigawatt erreichen wollen.
Um Hürden für den Ausbau von Erneuerbaren zu mindern, gibt es nun eine wichtige Änderung. Erneuerbare Energien gelten künftig als relevant für die öffentliche Sicherheit.
Damit ist eine klare Abwägungspriorisierung gegeben bei anderen Schutzgütern und entsprechend werden die Behörden dann in der Genehmigung von Anlagen eine Richtung haben, in welche Entscheidung im deutschen öffentlichen, überragenden deutschen öffentlichen Interesse ist.
Weitere Hemmnisse, zum Beispiel bei der Windkraft, wurden schon Anfang der Woche beseitigt. So hatten sich Habeck und die grüne Umweltministerin Steffi Lemke auf Eckpunkte für Windkraft und Artenschutz geeinigt. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing half bei einer Vereinbarung, die rund 1000 Windräder in der Nähe von Drehfunkfeuern und Wetterradaren ermöglicht. Der Gesetzentwurf zum Osterpaket zieht eine Reihe von Reaktionen nach sich, auch innerhalb der Ampel. SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz lobte im Bundestag das Vorhaben.
Jetzt erst recht werden wir uns unabhängig machen von der Nutzung fossiler Ressourcen. Das ist unsere Aufgabe.
Die FDP hingegen will deutliche Nachbesserungen und hat im Kabinett nur formal zugestimmt. Die Liberalen sind skeptisch, wie ein klimaneutrales Stromsystem bis zum Jahr 2035 erreicht werden soll. Habeck gab sich im Hinblick auf die Debatten im Bundestag gelassen, man sei kurz vor einer Einigung. Aus der bayerischen Landespolitik gab es bereits am Vormittag in diesem Programm eine Warnung davor, sich zu sehr auf einzelne Technologien zu konzentrieren. Alexander König, CSU-Fraktionsvize im Bayerischen Landtag.
Dass wir alleine mit Windrädern in der Lage wären, also unseren Energiebedarf und unseren Strombedarf zu decken, also die halte ich für leider falsch.
Der Verband Kommunale Unternehmen, kurz VKU, begrüßte in einer ersten Stellungnahme Habecks Pläne. Es sei gut, dass die Solarenergie gefördert werde, damit tue man was für die Energiewende in den Städten. Der Umweltverband NABU stellt erhebliche Unausgewogenheiten fest und befürchtet eine Schwächung des Naturschutzes durch den Ausbau der erneuerbaren Energien.
Informationen von Nadine Lindner. Hermann Albers ist Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Vor dieser Sendung habe ich mit ihm über die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck sprechen können und ihn als erstes gefragt, ob mit dem Osterpaket jetzt alles gut wird.
Ja, es ist ein kräftiger Einstieg in eine neue Ausrichtung der erneuerbaren Energienpolitik, auch für die Windkraft und gerade für die Windkraft. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die ehemalige Bundesregierung unter Angela Merkel und Peter Altmaier den Ausbau der Windkraft um bis zu 80% reduziert hatten. Und wir verstehen diese Maßnahmen, die jetzt entschieden werden, dazu gehört auch das Osterpaket, als Neueinstieg in eine glaubwürdige Klimapolitik für Paris, aber natürlich auch als ein Neueinstieg in die zweite neue große Aufgabe, nämlich Energieunabhängigkeit von Russland, aber auch von fossilen Energieträgern insgesamt zu erreichen. Und ich glaube, die erneuerbaren Energien und allen voran die Windkraft haben das Potenzial, den Klimaschutz voranzubringen, die Pariser Ziele einzuhalten, aber vor allen Dingen auch für die Verbraucher günstigeren Strom bereitzustellen und sicherlich für die Windkraft auch neue Aufgaben wahrzunehmen im Bereich der Wärmeversorgung und natürlich auch einer glaubwürdigen Mobilitätsstrategie. Denn auch E-Autos fahren natürlich nur CO2-frei, wenn der Strom zu 100% erneuerbar ist. Und insofern sind wir der Bundesregierung sehr dankbar, dass sie schon nach den ersten 4 Monaten der Regierungszeit sich so bemüht, glaubhafte Politik in dem Bereich zu machen.
Sie haben es angedeutet, dieses Osterpaket ist quasi ein Schritt, dem noch weitere folgen sollen. Ein Sommerpaket zum Beispiel mit weiteren Maßnahmen. Was würden Sie denn sagen? Hat Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, recht, wenn er sagt, das ist ein großer Schritt, aber es noch ein langer Weg, den wir gemeinsam gehen müssen.
Ja, es ist ausgesprochen richtig in diesem Bereich. Es ist ein erster Schritt. Es ist der zweite Schritt mit dem Sommerpaket schon angekündigt. Und in einem dritten Schritt im nächsten Jahr wird es dann auch noch darum gehen, das gesamte Strommarktdesign, das heißt das Zusammenspiel der verschiedenen Energieträger neu auszurichten, Steuern, Abgaben zu senken und damit den Weg endgültig frei zu machen für eine erfolgreiche Klimapolitik. Aber es ist ein ernstzunehmender erster wichtiger Schritt. Und als Grundlage dafür, um das alles glaubwürdig gegenüber der Öffentlichkeit darstellen zu können, ist heute entschieden worden, dass erneuerbare Energien in Zukunft im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Das heißt, Ämter, Behörden, Genehmigungsbehörden, aber auch die Bundesländer insgesamt haben eine klare Vermittlung aus Berlin, macht den Weg frei für die Energiewende, für den Klimaschutz und vor allen Dingen für Unabhängigkeit von russischem Gas. Und das wird auch Gerichte da, wo es nötig ist, natürlich dazu bringen, die Abwägung neu zu fassen zwischen verschiedenen Interessen, die es natürlich in einer solchen Republik gibt.
So, und wenn es heißt, Vorrang für die Erneuerbaren und das ein zentraler Eckpunkt dieser Regelungen im Osterpaket sind, heißt das dann auch, die Anliegen, die Interessen von Anwohnern, von Naturschützern, die bleiben dann unberücksichtigt, die müssen hintanstehen?
Nein, der Anwohnerschutz bleibt natürlich eine obere Prämisse, wobei die Flexibilität von Abstandsregelungen durchaus diskutiert werden darf. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich dabei auch an die süddeutschen Länder gerichtet, auch mit dem heutigen Osterpaket und hat klar beschrieben, dass in den süddeutschen Ländern mehr passieren soll, dass man das auch fördern will und dass natürlich Regelungen wie eine Abstandsregelung in Bayern, die sogenannte 10H-Regelung, die ja dafür gesorgt hat, dass fast alle Vorrangflächen nicht mehr nutzbar sind. Nur 1% der ehemals ausgewiesenen Vorrangflächen sind nutzbar, dass solche Irrwege von den Ländern nicht mehr bestritten werden dürfen und dass die Bundesregierung in Zukunft Vorgaben machen wird für die Länder im Bund-Länder-Dialog, dass alle Länder dieses nationale Ziel mit verfolgen sollen.
Aber das gehört zu den Dingen, wenn ich es richtig weiß, die jetzt noch nicht in diesem Paket sind. Also zum Beispiel das Ziel, dass unter dem Strich und insgesamt dann 2% der Landesfläche in der Bundesrepublik für Erneuerbare, für Windkraft zur Verfügung stehen. Das ist jetzt mit diesem Osterpaket noch nicht erreicht. Oder das muss der Wirtschaftsminister mit allen Bundesländern verhandeln?
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist die Zielmaßnahme im sogenannten Sommerpaket, das sich ja gleich unmittelbar danach anschließen soll. Dort soll der entscheidende Schritt gegangen werden, um das 2% Flächenziel abzusichern, aber auch als bundespolitisches Ziel, als Vorgabe an die Länder zu richten. Und ganz wichtig für die Branche wird sein, dass die Verdreifachung des Ausbaus der Windenergie, die Robert Habeck angekündigt hat, und den Zahlen nach vom heutigen Stand aus betrachtet, übrigens ist es sogar eine Verfünffachung des Ausbauzieles pro Jahr, von heute 2 Gigawatt pro Jahr auf 10 Gigawatt, die er heute noch einmal offiziell mit diesem Osterpaket angekündigt hat, braucht dann natürlich auch deutlich schnellere Genehmigungsverfahren. Auch das ist eine Maßnahme, die ganz konkret abgefasst werden soll im sogenannten Sommerpaket. Insofern gehört beides zusammen.
Aber nehmen wir doch noch mal beide Aspekte in den Blick. Wenn Sie jetzt von den schnelleren Genehmigungsverfahren reden, die dringend nötig sind, und wenn wir vom Vorrang für Erneuerbare, eigentlich kann sich doch kaum ein Laie vorstellen, dass da nicht eben Interessen, die bisher sorgfältig abgewogen werden konnten, dann unter den Tisch fallen. Also der Naturschutzbund Deutschland, der sagt, es gibt jetzt einseitig und undifferenziert Vorrang für Erneuerbare vor allen anderen Interessen. Irgendein Interesse muss doch dann zurückstehen. Welches ist das?
Nun, ich glaube, zunächst einmal geht es darum, dass man anerkennt, welche Bedeutung Klimaschutz hat, welche Aufgabe vor uns liegt. Die russische Energiekrise unterstreicht noch einmal, dass es auch ökonomisch eine Notwendigkeit gibt, diesen Weg freizumachen. Für die weiteren Interessen gibt es unter anderem zwei Maßnahmen, die eine Rolle spielen. Eine davon ist am Montag gemeinsam mit der Bundesumweltministerin von Robert Habeck in einem gemeinsamen Papier veröffentlicht worden. Das sind die sogenannten Eckpunkte Artenschutz. Dort haben sich beide Häuser in ihren unterschiedlichen Zuständigkeiten verständigt darauf, mit welchen Maßnahmen naturnah auch zum Erhalt der Artenschutzvielfalt der Windkraftausbau gelingen kann. Dort sind die Interessen des Naturschutzes, des Artenschutzes von Steffi Lemke deutlich vorgetragen worden. Und dennoch ist an verschiedenen Stellen der Weg zu einfacheren, kürzeren Verfahren freigemacht worden. Das ist eine wichtige Botschaft. Denn der Bundeskanzler selbst hat ja verlangt, dass die Genehmigungsdauer von 6 Jahren auf 6 Monate sinken soll. Und das ist sozusagen eine neue Prämisse, der sich dann auch die Genehmigungsbehörden und die Länder, die ja die Zuständigkeit haben in ihren Bundesländern für die Genehmigungsbehörden, orientieren können. Und das zweite wichtige öffentliche Interesse ist das der Kommunen, die klar angemeldet haben, wir wollen das mittragen, wir wollen das auch umsetzen, aber wir wollen auch eine Chance in der Energiewende sehen vor Ort. Und deswegen ist ja entschieden worden, dass die Kommunen in Zukunft 0,2 Cent von jeder Kilowattstunde, die erzeugt wird, als Abgabe erhalten. Das sind sehr schnell 20.000 Euro für eine Windkraftanlage und bei einem mittleren Windpark dann 200.000 Euro, die in die kommunale Kasse fließen für die Wahrnehmung sozialer und öffentlicher Aufgaben wie Büchereien, Schulenunterhaltung, Kindergärten und Schwimmbäder und andere Maßnahmen. Und mit dem heutigen Osterpaket ist auch entschieden worden, dass das jetzt nicht mehr nur für neue Windparkprojekte gelten soll, sondern dass auch Bestandsprojekte von den Gemeinden hier in Anspruch genommen werden können. Und damit, glaube ich, haben wir das erste Mal eine klare Teilhabe, die gesetzlich organisiert ist, für die Regionen und damit auch für die Bürger in den Regionen vor Ort.
Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. 23 Uhr und 37 Minuten, weitere Themen im Überblick. Über Jahre hat sich vor allem die SPD gesträubt, aber das war vor Putins Überfall auf die Ukraine. Heute haben auch die Sozialdemokraten im Bundestag dafür gestimmt, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen auszurüsten. Einzelheiten von Philipp Rost.
Nach jahrelangem Hin und Her ist die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen nun beschlossene Sache. Der Verteidigungsausschuss im Bundestag hat dem Kauf von insgesamt 140 Raketen dafür zugestimmt. Damit können die bestehenden Bundeswehrdrohnen vom Typ Heron TP in Zukunft auch bewaffnet werden. Der Haushaltsausschuss muss dem Kauf noch zustimmen, dies gilt aber als sicher. Bisher hatte die Bundeswehr Drohnen ausschließlich zur Aufklärung eingesetzt. Die SPD hatte eine Bewaffnung immer wieder verhindert. Schon in der Großen Koalition gab es entsprechende Pläne, die zuletzt Ende 2020 an einem Rückzieher der Sozialdemokraten scheiterten. Vor allem die SPD-Linke lehnt bewaffnete Drohnen ab. An den Einsatz der Drohnen werden strenge Regeln geknüpft. Sie sollen in erster Linie den Schutz von Soldatinnen und Soldaten sicherstellen. Die Steuerung der Drohnen muss im Einsatzgebiet selbst liegen und darf nicht aus einem entfernten Kontrollzentrum erfolgen, zum Beispiel von Deutschland aus. Außerdem muss der Bundestag den Einsatz bewaffneter Drohnen vorab beschließen.
Bleibt es bei der Geschlossenheit der Europäischen Union im Umgang mit Russlands Kriegspräsident Putin, so wie sich Wahlsieger Viktor Orban in Ungarn gerade positioniert, können da Zweifel aufkommen. Wolfgang Fichtel.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bleibt bei seinem vom Rest der Europäischen Union abweichenden Kurs gegenüber Russland. Geplante schärfere Sanktionen gegen Russland nach den Gräueltaten im ukrainischen Butscha werde Ungarn nicht mittragen. Einfuhrbeschränkungen für Gas und Öl seien eine rote Linie, so Orban. Ungarn habe auch kein Problem, in Rubel zu bezahlen, wie von Russland verlangt. Die anderen Sanktionen habe man unterstützt, obwohl man sie nicht gut finde, so der ungarische Ministerpräsident. Ungarn sieht er trotzdem als aktives Mitglied sowohl in der Europäischen Union als auch in der NATO. Russland nannte Orbán jetzt einen Gegner und bringt sich gleichzeitig als Vermittler ins Spiel. Er habe lange mit Russlands Präsident Putin telefoniert zu Orbán und habe ihm dabei zu einer sofortigen Feuerpause geraten. Außerdem habe er Putin zu Waffenstillstandsverhandlungen nach Budapest eingeladen, an denen auch der Präsident der Ukraine Selenskyj als auch Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron teilnehmen sollten. Die Reaktion von Putin sei positiv gewesen, sagt Orbán. Russland hätte aber noch Bedingungen. Welche das sind, blieb allerdings offen.
Im Schwarzen Meer vor der türkischen Küste ist eine weitere Seemine entdeckt worden. Spezialkräfte sollen sie jetzt entschärfen. Mehr von Uwe Lüb.
Sie wurde um die Mittagszeit von einem Aufklärungsflugzeug der Küstenwache geortet. Der Fundort befindet sich rund 50 Kilometer östlich der Bosporusmündung, nahe des Ortes Kefken. Innerhalb von rund anderthalb Wochen ist es die dritte Mine, die entdeckt wurde. Ende März sind erst im Bosporus selbst und dann bei Ineader, nordwestlich der Bosporusmündung, Minen entdeckt worden. Möglicherweise handelt es sich um Sprengsätze, die im Zuge des Ukraine-Krieges ausgebracht wurden. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, das Schwarze Meer vermint zu haben. Die genaue Herkunft der Minen ist aber noch unklar. Die beiden ersten entdeckten Minen waren alte Modelle, über die angeblich sowohl Russland als auch die Ukraine verfügen. Erste Warnungen kamen Mitte März aus Russland. Minen hätten sich durch Stürme aus Verankerungen gerissen. Die türkische Marine hat daraufhin eine internationale Warnung vor Minen im Schwarzen Meer herausgegeben.
Israels 8-Parteien-Koalition unter Premier Naftali Bennett hat in den vergangenen Monaten durchaus harmonisch regiert. Einzelne Ausnahmen gab es. Jetzt droht die Regierung, ihre hauchdünne Mehrheit im Parlament aber zu verlieren. Einzelheiten von Tim Aßmann.
Die Nachricht kommt überraschend und könnte für Israel weitreichende politische Folgen haben. Die Abgeordnete Idit Silman von der rechtsnationalen Yamina-Partei und Mehrheitsführerin der Regierungskoalition im Parlament legt ihr Amt nieder und zieht ihre Unterstützung für das Bündnis zurück. Die 8-Parteien-Koalition von Premierminister Bennett verfügt damit nur noch über 60 Sitze und keine eigene Mehrheit mehr. Bennett erfuhr davon offenbar aus den Medien. Seine bisherige Parteifreundin Silman begründete ihren Rückzug formal mit einem Streit innerhalb der Koalition über Speisevorschriften während des bevorstehenden jüdischen Pessachfestes. Tatsächlich liegen die Gründe aber wohl tiefer. Sie werde von nun an für die Bildung einer neuen Regierung kämpfen, erklärte Silman, und sie forderte andere Abgeordnete rechter Parteien innerhalb der Koalition auf, ihrem Beispiel zu folgen. Der Ex-Regierungschef und jetziger Oppositionsführer Netanyahu beglückwünschte Silman und nannte sie tapfer. Welche genauen Folgen die aktuelle Entwicklung für Israels Innenpolitik haben wird, ist noch unklar. Nach einer rund zweijährigen politischen Dauerkrise mit insgesamt 4 Parlamentswahlen gelang einem Bündnis von Parteien aller politischen Lager erst im vergangenen Sommer der Machtwechsel. Naftali Bennett wurde Premierminister. Diese Koalition hat nun im Parlament ebenso wenig eine eigene Mehrheit wie die Opposition um Benjamin Netanyahus Likud-Partei.
Wir werfen einen Blick auf die Entwicklung an den Finanzmärkten, einen Überblick über den Handelstag an der Frankfurter Börse, jetzt von Dorothee Holz.
China macht dicht wegen Corona, der Ukraine-Krieg führt zu schärferen Sanktionen und Russland kommt einem Zahlungsausfall näher. Das Land hat heute zum ersten Mal fällige Zins- und Tilgungszahlungen anstatt in Dollar in Rubel geleistet. Russland sieht sich wegen der Sanktionen dazu gezwungen, weil US-Banken die Auszahlung der eingefrorenen Konten verweigerten. An Geld, an Devisen mangelt es Russland nicht, aber offenbar will das Land nicht an die Devisenreserven ran, die unter seiner eigenen Kontrolle stehen. 30 Tage hat Russland Zeit, die Zahlungen doch noch in Dollar zu leisten. Sonst droht ein Zahlungsausfall. Viel Unruhe, viele Risiken, das hat dem Aktienmarkt kräftig zugesetzt. Lange schien alles an den Märkten abzuprallen. Aber jetzt rauschten die Kurse um fast 2% nach unten. Der DAX fiel auf 15.142 Punkte. Das lag auch an schwachen Industriedaten. Die Industrie hat im Februar weniger Aufträge eingesammelt als im Januar. Die Lage könnte sich weiter eintrüben, auch weil es an wichtigen Vorprodukten fehlt. Die Industrie leidet auch unter den hohen Energiepreisen. Auch die Autoindustrie, aber Not macht erfinderisch. Mercedes-Benz will seine eigene Ökostromerzeugung ausbauen. Den Ausbau von erneuerbarer Energie, das treibt auch die Bundesregierung voran. Das Kabinett hat ein Osterpaket dazu verabschiedet, das auch an der Börse gut ankam. Aktien des Solarunternehmens SMA Solar zogen um fast 4% an.
Aus Frankfurt am Main, Dorothee Holz, 23 Uhr und bald 45 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Die Sache mit dem verkürzten Status für Genesene, das Vor und Zurück, als es um die vierte Corona-Spritze ging, das Gezerre mit der FDP um das Ende der Corona-Beschränkungen. Einige Male schon wirkte Karl Lauterbach in seiner noch kurzen Amtszeit als Gesundheitsminister wie aus dem Tritt geraten. Jetzt aber hat er innerhalb von nur 48 Stunden seine Entscheidung widerrufen, Corona-Infizierte ohne Symptome nicht mehr in Quarantäne zu schicken, nachdem er sich gerade erst mit den Ländern abgestimmt hatte. Hinzu kommt das Thema allgemeine Impfpflicht, bei dem keine Mehrheit im Bundestag in Sicht ist. Volker Finthammer berichtet.
Gestern noch versuchte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die neuen Quarantäneregeln auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz zu rechtfertigen, nachdem die Kritik an dem tags zuvor erfolgten Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Länder immer lauter wurde und die freiwillige Isolation bei den nach wie vor hohen Infektionszahlen als kritisch abgelehnt wurde.
Die Gesundheitsämter sind jetzt seit Monaten komplett überlastet und können die vulnerablen Gruppen nicht mehr schützen.
Spätabends dann in der Talkshow bei Markus Lanz die unerwartete Kehrtwende kurz vor Schluss der Sendung, wobei sich am Grundsachverhalt der Überlastung der Gesundheitsämter nichts geändert hat.
Aber das Signal, was davon ausgeht, dass jemand, der isoliert ist, das dann selbst entscheidet, ob er zu Hause bleibt oder nicht, das ist so negativ, so verheerend, dass man an diesem Punkt also eine Veränderung machen muss.
Und heute kündigte Lauterbach auf einer erneuten Pressekonferenz die Rücknahme der Entscheidung an und gab sich selbst die Schuld an dem Durcheinander, das er mit seinem Vorstoß hervorgerufen hat.
Das war ein Fehler, für den ich auch persönlich verantwortlich bin. Das war eine Fehleinschätzung. Die Reaktionen auf diesen Vorschlag haben gezeigt, dass damit das falsche Signal einhergehen würde.
Er hätte sich damit selbst in die Rolle des Verharmlosers begeben, die er als permanenter Mahner so nicht stehen lassen kann und will. An einen Rücktritt habe er jedoch nicht gedacht, betonte Lauterbach. Die Kritik aus der Opposition ließ nicht lange auf sich warten.
Im Grunde verunsichert das die Bevölkerung. Wir können sie im Parlament auch nicht mehr ernst nehmen. Wir haben immer gesagt, er soll vom Angstminister in den Modus Gesundheitsminister wechseln. Und jetzt scheint er offensichtlich wieder in den Modus Talkshowminister zu wechseln,
erklärte der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge. Aber deutlich härter dürfte Lauterbach die Kritik aus den eigenen Reihen treffen, wenn etwa SPD-Parteifreund und Bremens erster Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärt,
da treffen Bund und Länder eine gemeinsame Entscheidung nach langer Diskussion in der Gesundheitsministerkonferenz und dann wird die zwei Tage später in der Talkshow einfach abgeräumt. Das ist schon eine kommunikative Fehlleistung erster Güteklasse.
Ein Rückschlag für den Gesundheitsminister, wo doch gestern Nachmittag noch die Befürworter der allgemeinen Impfpflicht für ein weiteres, für Lauterbach politisch wichtiges Signal gesorgt haben, mit einem erneuten Kompromissvorschlag, der jetzt eine Impfnachweispflicht für alle ab 60 vorsieht, die ab dem kommenden Oktober greifen soll. Dahinter stehen jetzt zumindest die Parlamentarier, die sich entweder für eine Impfpflicht ab 18 oder ab 50 ausgesprochen hatten.
Das ist jetzt ein gestuftes Verfahren, was wir vorschlagen. Und ich hoffe sehr, dass wir dafür am Donnerstag dann auch eine Mehrheit bekommen werden,
sagt die grüne Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonter am Morgen im Deutschlandfunk. Und dass der Kompromiss zwischen 18 und 50 jetzt bei 60 liegt, begründet die grüne Gesundheitspolitikerin mit dem Zugehen auf die Union, die in ihrem Antrag zu einem Vorreitsbeschluss zu einer möglichen Impfpflicht diese Altersgrenze gezogen hat. Doch darauf will sich CDU-Fraktionschef Friedrich Merz am Morgen im Deutschlandfunk nicht einlassen.
Das ist nicht der richtige Weg. Hier geht es um verkorkste Kompromisse, die die Koalition machen muss, weil sie sich untereinander nicht einig ist. Wir haben einen Vorschlag und der steht morgen ebenfalls zur Abstimmung.
Und Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Union, hat die Abgeordneten seiner Fraktion heute schriftlich aufgefordert, nur dem Antrag der Union zuzustimmen und alle anderen abzulehnen.
Die Kehrtwende von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Kritik daran, aus Berlin berichtete Volker Finthammer. Vor allem Initiativen aus der Gesellschaft haben in den vergangenen Jahren immer wieder vor festen Strukturen in der rechtsextremistischen und in der rechtsterroristischen Szene gewarnt. Schließlich haben die Sicherheitsbehörden selbst einräumen müssen, dass ihnen auf diesem Gebiet unter anderem auch analytische Fähigkeiten fehlen. Eine verschärfte Gangart hat auch Innenministerin Nancy Faeser angekündigt und sieht sich nach einer bundesweiten Großrazzia heute bestätigt. Die Einzelheiten im Bericht von Gudula Geuter.
Jahrelange Ermittlungen, ein Geflecht aus rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Organisationen. 4 Festnahmen, Dutzende weitere Verdächtige. Durchsuchungen in 11 Bundesländern unter Einsatz von mehr als 800 Polizeibeamten von Bundeskriminalamt, GSG 9 und Landespolizeien. Das sind die Eckdaten für einen groß angelegten Schlag gegen rechtsextremistische Organisationen. Am Morgen durchsuchten die Beamten insgesamt 61 Objekte. Dabei steht eine Person im Mittelpunkt, wie Generalbundesanwalt Peter Frank berichtete. Leon R., 24, aus Eisenach. Ihm wirft die Bundesanwaltschaft Rädelsführerschaft in einer kriminellen rechtsextremistischen Vereinigung vor. Frank gegenüber der ARD.
Konkret geht es um die Vereinigung Knockout 51, eine rechtsextremistische Kampfsportgruppe. Ziel dieser Kampfsportgruppe und Ziel auch von Leon R. ist nach unserer Erkenntnis die Schaffung eines Nazi-Kiezes in Eisenach und auch der Kampf und die körperliche Auseinandersetzung mit linken Gegnern und Vertretern der Polizei und der staatlichen Behörden.
Die 4 Festgenommenen hätten innerhalb des vergangenen Jahres mehrfach Menschen verletzt, teilweise schwer. Mitglieder dieses Knockout 51 hätten auch Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen für sich genutzt, unter anderem in Leipzig und Kassel, wo es zu gewalttätigen Zusammenstößen kam. Nach einer Scheinauflösung seien viele der Mitglieder in die Jugendorganisation der NPD eingetreten. Frank weiter.
Leon R. ist für uns Bindeglied zwischen der rechtsextremistischen Kampfsportszene und anderen Szenen, insbesondere der rechten Merchandising- und Musikszene.
Und über ihn kamen die Ermittler zu Knockout 51. Denn ursprünglich, so die Bundesanwaltschaft in einer Mitteilung, begannen die Ermittlungen nach Hinweisen des Verfassungsschutzes 2019 und richteten sich zuerst unter anderem gegen die Atomwaffendivision Deutschland, kurz AWDD. Die Anhänger dieser vor 7 Jahren in den USA gegründeten Bewegung, so heißt es in der Mitteilung der Behörde, wollten einen, Zitat, Rassenkrieg anfachen, aus dem die weiße Bevölkerung siegreich hervorgehen sollte und durch den rechtsextremistische Herrschaftsformen etabliert werden sollten, mit den Mitteln von Anschlägen und Morden. Gleichzeitig begannen Ermittlungen gegen Mitglieder des sogenannten Sonderkommandos 1418, das die Bundesanwaltschaft als rechtsterroristische Vereinigung führt. Schon vor 1,5 Jahren wurde Combat 18 Deutschland als rechtsextremistische Vereinigung verboten. 21 Personen wirft nun die Bundesanwaltschaft vor, die Organisation trotzdem im Geheimen weitergeführt zu haben. Und einer der in dem gesamten Komplex Beschuldigten soll außerdem noch versucht haben, eine weitere terroristische Vereinigung zu gründen.
Es ist mit Sicherheit einer der größten Schläge gegen die rechtsextreme Szene in Deutschland,
betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin. Die SPD-Politikerin hebt dabei besonders auf Combat 18 ab, die Vereinigung, die von ihrem Vorgänger Horst Seehofer verboten worden war.
Es ist deshalb so wichtig, was heute passiert ist, weil wir aufgezeigt haben, dass der Rechtsstaat sehr wehrhaft ist, weil nämlich das Vereinsverbot, was es gegen Combat 18 gab, vor 2 Jahren eben jetzt nachgefasst wurde und man gemerkt hat, es ist wirklich wirkungsvoll, wenn man Vereine verbietet.
Über mögliche Haftbefehle muss jetzt der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof entscheiden.
Großrazzia gegen Neonazi-Netzwerke in der ganzen Bundesrepublik. Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Und um 23:53 Uhr haben wir die Presseschau hier in dieser Sendung heute zusammengestellt von Ann-Christine Heidrich. Präsentiert wird sie von Agnes Pollner.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die geplante Änderung der Isolationsregel zurückgenommen. Die Frankfurter Rundschau begrüßt das. Die Bereitschaft, eigene Fehler zu korrigieren, gehört nicht gerade zu den hervorstechendsten Talenten derer, die politische Verantwortung tragen. Insofern ist es erfreulich, dass der Gesundheitsminister nun doch an einer Pflicht Corona-Infizierter zur Isolation festhält. Vor allem sachliche Gründe sprechen dafür. Das mit der Freiwilligkeit verbundene Entwarnungssignal wäre fatal gewesen. Die Volksstimme aus Magdeburg meint, einen Schlingerkurs auszumachen. Lauterbachs Entscheidungen wirken willkürlich. Er macht die Menschen kirre. Das schier unfassbare Hin und Her untergräbt jegliches Vertrauen in die Corona-Politik. Unglaublich. Karl Lauterbach war angetreten, um das Corona-Chaos der Vorgängerregierung zu ordnen, klagt auch der Weser-Kurier aus Bremen. Der SPD-Minister ist Virologe. Seine Vorschläge zur Bekämpfung der Pandemie waren stets untermauert von Wissenschaftlichkeit und Pragmatismus. Das ist vorbei. Nächstes Thema. Deutschland werde die Ukraine weiter mit Waffen versorgen, so wie es die Fähigkeiten der Bundeswehr zuließen. Das sagte Bundeskanzler Scholz bei der Befragung im Bundestag. Der Kommentator der Süddeutschen Zeitung ist der Ansicht, dass Scholz zu vage blieb. Zunehmend wirkt es so, als trotte Scholz der von ihm selbst verkündeten Zeitenwende hinterher. Keiner hat das besser auf den Punkt gebracht als der Kanzler selbst. Nach den von der Ukraine als schleppend beklagten Waffenlieferungen aus Deutschland gefragt, verwies der Bundeskanzler darauf, Deutschland presche nicht vor. Das Wesen der Zeitenwende besteht ja gerade darin, dass Dinge getan werden müssten, die man vorher für unmöglich hielt. Die Frage muss also sein, wie der Ukraine geholfen werden kann, damit sie den Krieg gegen den russischen Aggressor gewinnt. Die Analyse in der Tageszeitung lautet: Die rot-grün-gelbe Bundesregierung ist zerrissen zwischen der moralischen Empörung über Russlands Krieg und dem nüchternen Schutz nationaler Interessen. Nur nicht zu sehr zur Kriegspartei werden, das ist der Wunsch. Und die Sorge um die Wirtschaft lässt die Koalition zögern vor dem Boykott russischen Öls und Gases. Wirtschaftsminister Habeck hat im Kabinett ein Gesetzespaket für den klimafreundlichen Umbau der deutschen Stromversorgung vorgelegt. Die Freie Presse aus Chemnitz schreibt dazu: Putins Krieg erweist sich als Beschleuniger für die Energiewende in Deutschland. Unter anderen Umständen hätte die Opposition alle nur denkbaren Mittel mobilisiert, um das zentrale Projekt der neuen Ampelregierung weitgehend zu verändern, wenn nicht sogar zu torpedieren.
Das war die Presseschau vorgestellt von Agnes Pollner. Am Ende dieser Ausgabe des Journals vor Mitternacht nach den Nachrichten erwartet Sie hier der Kollege Eckhard Rölke zur Kultursendung Fazit. Darin: ein Pazifist bereist die Ukraine im Krieg. Außerdem Richard Wagner und das deutsche Gefühl, eine Ausstellung in Berlin. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Bachenberg.